ohne funktioniert das noch. Ja, und Spaß machen darf es auch. Genau. So, inzwischen habt ihr unseren Freund Petrus schon ganz gut kennengelernt. Und vielleicht mehr von Petrus in euch entdeckt, als ihr denkt. Sowohl auf der positiven Seite als auch auf der nicht so ruhmhaften Seite möglicherweise. Und ich finde es einfach fantastisch, wie uns die Bibel Vorbilder gibt, Vorbilder, denen wir nacheifern können. Und auch Vorbilder, also nicht nur die perfekten, wo man denkt, ach ja, für die scheint das irgendwie alles immer ganz einfach zu sein, sondern auch die mit ihren Schwachheiten, mit ihren Fehlern, mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen, wo wir von lernen können, wie wir damit umgehen dürfen. Das ist auch heute vorrangig Thema. Überschrieben ist diese Predigt mit, warum Gott es erlaubt, dass gute Menschen oder gute Christen zu Fall kommen. Kommt ja vor, oder?
Kommt vor.
Man könnte wahrscheinlich Bücher damit füllen, über Christen, die an irgendeiner Stelle zu Fall gekommen sind. Egal wie, darf man das so sagen, wie professionell sie Christ sind oder nicht. Also ich sag mal so, umso mehr man im Rampenlicht steht, umso größer oder stärker kommen natürlich auch immer die Fehler oder Schwächen ans Tageslicht. Der letzte Fall, der mir persönlich begegnet ist, mir auch ganz besonders nachgegangen ist, war ein amerikanischer Evangelist, der vor einigen Jahren in Florida eine große Evangelisation gemacht hat und auch eine sehr erfolgreiche große Evangelisation gemacht hat, über mehrere Monate. Ich meine, es ging über 3 Monate ungefähr, so in der Größenordnung. Und dann seine Frau verlassen hat, seine Kinder verlassen hat und meinte, mit einer anderen Mitarbeiterin aus seinem Team irgendwie was anfangen zu müssen. Und solche Geschichten sind, jeder einzelne davon ist eine zu viel. Und doch ist es so, dass keiner vor uns vor solchen Dingen irgendwie wirklich gefeit ist. Vielleicht nicht in diesem Lebensbereich, aber in irgendeinem Lebensbereich mit Sicherheit. Und so auch Petrus. Das ist ein ganz interessanter Bibeltext an der Stelle, sind nur 3 Verse, Lukas 22, Vers 31 bis 33. Dann sagte der Herr, also Jesus: Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Herr, sagte Petrus, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Diese Ansage von Jesus kam so ein bisschen aus heiterem Himmel, glaube ich, für Petrus. Da war nicht groß langer Vorrede oder so, sondern Jesus adressiert Petrus und sagt, pass mal auf, es wird Schwierigkeiten in deinem Leben geben. So will ich es mal formulieren. Satan hat Erlaubnis bekommen, Simon oder Petrus zu versuchen. Das ist schon der erste Gedanke, der uns irgendwie ja schnell quer liegt, oder? Also ich hoffe, dass Gott das dem Teufel nie erlaubt, das mit mir zu machen. Aber vermutlich hat Gott andere Pläne. Ich gehe davon aus, dass Gott einen guten Grund hatte, das anzukündigen. Und interessanterweise ist die Ankündigung, dass Satan sie versuchen darf, zu sieben und zu sichten wie Weizen, da wird ja das, was nichts taugt, aussortiert und das, was taugt, bleibt übrig. Es hat also gleich von vornherein schon ein Ziel. Aber nichtsdestotrotz, um dahin zu kommen, muss man durch dieses weiß ich, wird das durch ein Gitter geworfen oder so? Ich weiß gar nicht, wie das gemacht wird, Weizensichten. Hätte ich vielleicht mal nachgucken sollen im Zusammenhang. Landwirtschaft funktioniert ja heute alles komplett maschinell. Weiß gar nicht, ob das überhaupt noch so gemacht wird. Aber auf jeden Fall wird Jesus hier ganz deutlich und sagt, pass mal auf, der Teufel wird versuchen, Dinge in deinem Leben, dich an Grenzen zu führen, in Schwierigkeiten zu bringen, dich herauszufordern in deinem Glauben, in deinem Handeln, in deinem Lebensalltag. Und er hat die Erlaubnis dafür. Wir könnten auch in ein Buch der Bibel gehen, das komplett sich mit diesem Thema beschäftigt, nämlich Hiob. Auch bei Hiob ist es ja so, dass der Teufel bei Gott vorbeikommt, in Anführungsstrichen, und sagt, Gott sagt, pass mal auf meinen Hiob da, ja, der ist ja nun mal richtig gut. Der folgt mir so treu nach, der macht das ganz fantastisch. Und der Teufel sagt, naja, der hat es ja auch leicht, der hat ja auch alles. Der hat Geld, der hat Familie, der hat Ansehen, dem fehlt ja auch nichts. Lass mich dem mal was wegnehmen und dann gucken wir mal, ob der dir immer noch treu ist. Und Gott willigt ein. So startet die Geschichte von Hiob, dem dann ja Stück für Stück eins nach dem anderen genommen wird, bis er nichts mehr hat. Nicht mal mehr Gesundheit oder Familie oder Besitz. Es bleibt nichts übrig, außer dass er gerade noch so am Leben bleibt. Das ist ein ziemlich krasses Beispiel. Gott erlaubt, dass wir geprüft werden. Wie ernst meine ich es mit meinem Vertrauen in diesen Gott? Wie ernst meine ich es mit meiner Hingabe an diesen Sohn Gottes, der extra dafür gekommen ist, damit ich mit ihm, mit Gott versöhnt werde? Aber wie sieht das aus, wenn ich mir nicht nur die Rosinen rauspicken darf? Das hätten wir ja so gerne, oder? Also, wenn wir versuchen würden, Glauben an Gott zu verkaufen, dann müssten wir eine ganze Reihe von Dingen irgendwie als kleine Fußnoten mit Sternchen versehen im Haupttext, als Kleingedrucktes irgendwie dazu zu packen, weil davon weiß man ja, es liest sowieso keiner. WhatsApp hat gerade ihr Programm aktualisiert. Meine Frau sagte, muss ich das hier jetzt bestätigen oder so? Muss hier irgendwas zustimmen, Nutzungsbedingungen? Sag ich, ja, liest dir das mal durch. Und dann fing sie an zu lesen, ein paar Sachen las sie noch vor, die ersten Sätze, und dann blättert sie und sagt sie, das sind ja, ich weiß gar nicht, auf was sie gekommen war, 18 Seiten oder so? Total verrückt, oder? Liest keiner durch. Deshalb wird es auch so klein gedruckt und nur irgendwo angehängt und nicht gleich von vornherein reingeschrieben, erst wenn du es gelesen hast, kannst du weiter, sondern, ne, so. Wenn wir Glauben verkaufen würden, so nach dem Motto, das musst du unbedingt haben und das ist es wert, dann würden wir doch erstmal nur das nehmen, was man davon hat, oder? In der Präsentation. So würde ich es gerne verkaufen wollen, eigentlich. Ja, ich würde sagen wollen, also erstmal hast du Hoffnung auf Ewigkeit. Das stimmt ja auch, ich lüge den Leuten ja nichts vor. Ne? Du hast Hoffnung auf Ewigkeit, wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende ist. Und mal angenommen, es gibt Himmel und Hölle, es gibt ein Reich des Teufels und ein Reich Gottes. Wo möchtest du sein? Und ich kann dir jetzt garantieren, wenn du diese Entscheidung hier triffst, du wirst im Reich Gottes im Himmel sein. Gute Sache. Ne? So, okay, und dann würde ich sagen, okay, für das Leben hier jetzt bekommst du Beratung, Hilfe, Trost, Versorgung, Heilung. Bitte? Ja, Moment, ich bin noch gar nicht bei den Fußnoten angekommen. Ich bin nur beim Haupttext im Moment. Hingabe, Treue, Verbindlichkeit, Vertrauen in ein Gegenüber zeigt sich dann, wenn es eng und schwierig wird. Habe ich Holger und Christine übrigens in ihrer Vorbereitung auch gesagt. Eure Hingabe und euer Bund, den ihr schließt, der wird dann relevant, wenn es schwierig wird. Dann wird es wichtig, dass man sich darauf berufen kann und erinnern kann, hey, ich habe dem anderen ein Versprechen gegeben. An den Tagen, wo das alles rund läuft und alles rosig und schön ist, ich bin so verliebt. Ja, kein Problem. Und mit unserem Glauben ist das ähnlich. Und die Frage ist, bleibt er tragfähig und hält er auch durch, wenn es mal schwierig wird? Und genau das kündigt Jesus an. Genau das wird er prüfen. Und er wird nicht dafür sorgen, aus seiner Kraft, dass du es von vornherein automatisch garantiert schaffen und bestehen wirst. Könnte man ja auch denken. Und ich weiß auch, dass es Christen gibt, die so durch die Gegend laufen, die denken, naja, wenn ich nur genug glaube und genug vertraue und so, dann bestehe ich die Prüfung ja ohne zu fallen. Ohne zu sündigen, ohne Fehler zu machen. Wäre ein fantastisches Leben, wenn das so wäre. Es hätte durchaus was für sich. Aber wir würden nichts lernen und unser Vertrauen würde nicht gestärkt werden. Warum nicht? Wir würden uns auf uns selbst und unsere eigene Kraft verlassen. Und eigentlich so leben, als könnten wir es auch ohne Gott. Jesus macht zwar diese Ankündigung, dass Satan das sie testen wird und auch ihn, Petrus, testen wird. Und dann sagt Jesus eine ganz interessante Sache. Ich muss hier dann nochmal aufschlagen an der Stelle. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Jesus hat nicht dafür gebetet, dass Petrus diese Prüfung mit Bravour meistert. Sondern dass egal, ob er die Prüfung besteht oder ob er durch die Prüfung durchfällt, er daran seinen Glauben nicht verliert. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt dann, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist, Mit anderen Worten, Jesus geht davon aus, dass Petrus es nicht immer schaffen wird. Jesus weiß das alles und ist trotzdem mit Petrus unterwegs. Und ich glaube, die Worte richtet er genauso auch an uns. Er weiß, dass wir es nicht immer schaffen werden. Und trotzdem geht er den Weg mit uns. Trotzdem lässt er auch diese Prüfung zu. Und trotzdem lässt er uns sogar auch durch so eine Prüfung durchfallen, also durchfallen lassen. Wir fallen ja durch. Das finde ich immer eigentlich eine schlechte Formulierung bei Prüfungen grundsätzlich. Der Prüfer hat mich durchfallen lassen. Naja, du hast die Leistung nicht gebracht. Deshalb bist du durchgefallen. Der Prüfer ist ja gar nicht schuld. Und so ist auch der Teufel nicht schuld, wenn Gott zulässt, dass der Teufel uns prüft. Sondern letztendlich sind wir natürlich trotzdem selbst schuld, wenn wir durchfallen. Und es zeigt uns einfach wieder, wie sehr wir auf Gottes Hilfe und Gottes Gnade angewiesen sind. Muss für Petrus trotzdem ein ziemlich harter Brocken gewesen sein, dass Jesus ihm sagt, pass mal auf, erstens, der Teufel darf dich versuchen, zweitens, du wirst es nicht immer schaffen. Wichtig ist, wenn du es nicht schaffst, dass du deinen Glauben nicht verlierst, sondern dass du aufstehst und nicht daran verzweifelst, Gott nachzufolgen, obwohl du es in diesem Tag oder in dieser Situation oder dieser Sache nicht geschafft hast, sondern dich einfach wieder auf die Gnade Gottes wirfst und darin Hoffnung und Vergebung und Hilfe findest. Petrus ist nicht überzeugt, denn er schließt sofort an diese zwei Sätze von Jesus an. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. Mir wird das nicht passieren, mit anderen Worten. Ich gebe alles für dich, ich tue alles für dich, komme, was da wolle. Ich bin dabei, ich bleib dabei, ich halte das durch. Welches Wort habe ich gerade so häufig benutzt? Und da hängt schon wieder genau das Problem. Ich. Ich schaffe das schon. Ich bin gut, ich habe Kraft, ich bin nicht wie die anderen, die schaffen das vielleicht nicht, aber ich schaffe das. Ich schaffe das. Petrus ist zutiefst überzeugt, dass er das durchhält. Und dann fügen wir jetzt hier an der Stelle nochmal einen Vers an. Jesus sagt ihm daraufhin, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Könnt ihr euch Petrus vorstellen in der Situation? Jesus, was redest du da? Ich halte zu dir. Das ist völlig unmöglich, dass ich heute Nacht sowas tun würde. Niemals. Der war zutiefst überzeugt, bis ins Innerste seines Wesens, ich halte zu Jesus. Fünf Stunden später war er eines Besseren belehrt. Es ist gut und wichtig, dass wir mit dieser Hingabe und dieser Überzeugung unterwegs sind. Ich will meinem Gott nachfolgen und ich bemühe mich darum, nach besten Kräften, Wissen und Gewissen, dass mich nichts davon abbringt und nichts davon abhält. Das ist gut und richtig. Aber zu wissen, dass wir es nicht schaffen ohne Gottes Gnade, ist genauso wichtig. Es gehört beides zusammen. Petrus hat gedacht, wenn es eine Stelle in meinem Leben gibt, wo ich nicht versagen werde, dann ist es in meiner Treue zu meinem Herrn. Er hatte ja so einige Problemchen an ein paar anderen Stellen. Hat immer das gesagt, was er gedacht hat, nicht immer unbedingt weise dabei, nicht unbedingt immer überlegt. Ziemlich verrückte Sachen gemacht, sich öfter mal auch anderen gegenüber hervorgetan. Und ich glaube, das kann mir vorstellen, dass er das auch wusste, dass er so die eine oder andere Schwäche hat. Ich bin auf den Gedanken gestoßen. Petrus sagt das übrigens auch in Markus 14, Vers 29, habe ich mir hier aufgeschrieben, nochmal. Wenn alle dich verlassen, Jesus, ich werde dich nicht verlassen. Das hat er gedacht, das ist meine Stärke. Das Interessante ist, der Teufel ist nicht dumm. Es gibt Schwachpunkte in unserem Leben, die er immer wieder attackiert. Ich erlebe das so und ich vermute, es wird euch ähnlich gehen. Es gibt irgendwie so Bereiche im Leben, die irgendwie immer wieder in Beschuss stehen, wo man immer wieder merkt, so man ist mindestens in Gefahr, da irgendwie von Gottes Wegen abzuweichen. Ein Pastorenkollege hat mal die Theorie aufgestellt und hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Bereich fällst, ist eigentlich gar nicht so hoch, weil du in diesem Bereich, wo du weißt, dass du schwach bist, immer wachsam bist. Interessanter Gedanke, oder? Persönlich muss ich sagen, ich kann ihm nicht so ganz zustimmen. Ich finde auch, in meinen Schwachheiten erwischt mich der Teufel trotzdem manchmal. Mangelnde Hingabe, mangelnde Disziplin, was auch immer dann nachher auf meiner Seite daran schuld ist. Aber es hat schon was, der Gedanke, in den Punkten, wo wir schwach sind, da sind wir wachsam, zumindest ein Stück. Und es gibt Bereiche, wo wir einfach sagen, da können wir uns selber schützen, indem wir bestimmte Dinge nicht tun oder an bestimmte Orte nicht gehen oder schon wissen, okay, wenn es um bestimmte Themen geht, dann halte ich meinen Mund lieber geschlossen oder so. Ja? Aber der Teufel versucht auch, uns da zu erwischen, wo wir meinen, stark zu sein. Ich denke, der Prediger, von dem ich vorhin erzählt habe, der diese Veranstaltung in Florida gemacht hat, Wenn man den vorher gefragt hätte zum Thema Ehebruch, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gesagt hätte, das wird mir nicht passieren. So wie jeder von uns irgendeinen Bereich hat, wo wir denken, irgendjemand fällt in diesen Bereich, weicht ab von Gottes Plänen, begeht eine Sünde, einen moralischen Fehler. Und du stehst da und guckst dir das an und denkst so, das würde mir nicht passieren. Gibt so Bereiche, oder? Da bin ich nicht gefährdet. Und wir merken es erst, wenn es zu spät ist, dass wir dem Teufel doch auf den Leim gegangen sind irgendwie. Also der Teufel versucht sich nicht nur an unseren Schwachpunkten, sondern kann uns durchaus auch mal in Bereich von oder in einem Lebensbereich, wo wir meinen, stark zu sein oder fit und gesund zu sein, erwischen. Petrus dachte, das ist das eine, was mir nicht passieren kann. Und 5 Stunden später hat er genau das getan. Hätte er sich nie vorstellen können, dass es diesen Verlauf nimmt. Es ist uns hoffentlich eine Lehre, uns immer zu ändern in allen Lebensbereichen, in denen wir Jesus folgen, und hoffentlich sind das alle Lebensbereiche unseres Lebens, uns immer zu erinnern, wir sind auf Gottes Gnade und Hilfe angewiesen. Keinen davon können wir wirklich in eigener Kraft und Stärke bewältigen. Und es hilft uns, es lehrt uns Demut. Kein beliebtes Wort heutzutage. Selbstbewusstsein ist heutzutage ein wichtiges Wort. Alle Worte, die irgendwie mit Selbst anfangen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstverwirklichung. Und das ist alles gut und wichtig. Und Demut kommt irgendwie nicht so gut an. Aber bei all dem, was Gott uns an Verheißungen gibt und uns auch stärkt in dem, wie er uns gemacht hat und wie er uns begabt hat, tun wir gut daran, uns zu erinnern, dass wir es eben nicht aus uns selbst geschafft haben, sondern dass es alles Geschenke der Gnade Gottes sind. Ein weiterer Kollege berichtet von sich selbst, habe ich drüber gelesen, berichtet von sich selbst, dass er eigentlich immer ein ganz umgänglicher Mensch war, immer ziemlich ruhig geblieben ist, ausgeglichen, freundlich zu jedermann. Und irgendwann, nach Jahren im Dienst auch schon, Jahre mit Jesus unterwegs, an einen Punkt kommt, wo er sich über eine Sache mal so derartig geärgert hat, dass es total aus ihm rausgeplatzt ist. Und er die Leute um sich rum angeschrien hat, beschimpft hat, verletzt hat, richtig wütend seinen Ärger nicht kontrollieren konnte, dass einfach alles so rausgebrochen ist. Und auch mit dieser Situation nachher zu Hause irgendwie überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Über Wochen, immer wenn er an diese Situation dachte, kam dieser Ärger wieder in ihm hoch. Und er hat das irgendwie nicht. Und dann ist er zum Seelsorger gegangen, hat ihm das erzählt. Und dann sagt dieser Seelsorger ihm, das ist total super, dass du das jetzt erlebst. Fand er selber natürlich überhaupt nicht super, mehr als nachvollziehbar. Aber der Seelsorger hat einen guten Punkt gemacht. Er hat gesagt, es zeigt dir, wie sehr du auf die Gnade Gottes angewiesen bist. Ein Lebensbereich, von dem du gedacht hast, du hast ihn unter Kontrolle. Aber du hast ihn nicht unter Kontrolle. Ohne Gottes Hilfe hast du auch diesen Lebensbereich nicht unter Kontrolle. Und du kannst dich nicht darauf zurückziehen und sagen, das kann ich gut. Sondern nur, was ich kann, kann ich durch Gottes Gnade. Aus diesem Text entdecken wir auch, dass Jesus Petrus nicht aufgibt. Vorher nicht, als er schon wusste, was kommt. Und auch hinterher nicht, nachdem es tatsächlich passiert ist. Man hätte ja vielleicht noch denken können, obwohl Jesus es auch nicht so formuliert, aber Man hätte ja vielleicht noch denken können, das müsste ja eigentlich so ein richtig riesiges rotes Warnlicht für Petrus gewesen sein. Oder? Also normalerweise, wenn da schon einer kommt und sagt, pass mal auf, du wirst in Versuchung kommen, dann ist man doch doppelt achtsam, oder? Und trotzdem kommt Petrus zu dem Punkt, wo er in diese Situation hineintappt und genau das tut, was er denkt, er wird es nie tun, nämlich Jesus verrät und verleugnet. Jesus hat Petrus nie dafür gescholten oder kritisiert. Und er hat auch nicht gesagt, naja, bis dahin habe ich ja gedacht, mit dir könnte das was werden. Du hast einen guten Eindruck gemacht, du bist mutig aus dem Boot geklettert und du hattest eine super Erkenntnis, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Alles ganz toll. Mit dir funktioniert das, aber jetzt ist vorbei. Nein. Jesus wusste vorher, dass Versuchungen kommen und dass Petrus nicht jeder Versuchung standhalten würde. Und genauso weiß er es von dir und von mir. Und trotzdem gibt er uns nicht auf und kommt auch nicht hinterher noch mit dem, habe ich dir doch gleich gesagt, Knüppel, der ja sonst in zwischenmenschlichen Beziehungen immer mal wieder ganz beliebt ist, leider. Sondern er nimmt ihn einfach wieder auf und sagt, lern was draus. Liebst du mich? Liebst du mich? Wenn ja, das ist die Grundvoraussetzung. Dann kann es weitergehen. Dann kannst du weiter Teil von meinem Reich sein, Teil von meiner Familie sein und ich kann dich sogar gebrauchen für die Arbeit, die ich vorbereitet habe und geplant habe. In dem Werk, das ich auf den Weg bringe für diese Welt, kann ich dich gebrauchen. Also gibt es auch Hoffnung für uns, oder? Petrus war angeln gegangen. Er hatte nicht mehr so viel Hoffnung und Glauben, dass da noch was draus wird. Aber Jesus schon. Und vielleicht sogar umso besser, weil Petrus durch diesen Fehler etwas gelernt hat. Er hat bestimmt einiges verloren, zum Beispiel seinen Stolz, seine Überzeugung von sich selbst, dass er alles kann. Vielleicht auch ein Stück, dass er sich überlegt hat, mal über seine Worte eine Minute länger nachzudenken, bevor er gleich losplappert. Und er hat auch einiges gewonnen, nämlich Demut, ein neues Vertrauen, eine neue Hoffnung in Gott. Sicherlich auch eine neue Hingabe, Jesus neu zu dienen. Ich möchte einmal ein Beispiel aus unseren Reihen nehmen, auch wenn sie heute nicht da ist. Carmen hat das damals als Zeugnis erzählt, als sie sich hat taufen lassen hier. Sie war als junger Mensch einmal Christ geworden, hatte zu Jesus gefunden und hat berichtet, wie sie dann über zwei Jahrzehnte, so um den Dreh meine ich, waren das, Jesus nicht wirklich nachgefolgt ist. Ihn dann wieder neu kennengelernt und entdeckt hat, gefunden hat und eigentlich aus diesen 20 Jahren, wo sie ohne ihn unterwegs war, weil sie ihn ja vorher schon kannte, gemerkt hat, gesehen hat, was sie verpasst hat und verloren hat in dieser Zeit, selbst schuld natürlich, wenn ihr sie fragt, würde sie das sicherlich auch so sagen, aber daraus ist eine Hingabe entstanden, eine so tiefe Hingabe zu sagen, das will ich nie wieder nochmal so erleben, dass ich in meinem Leben die Gegenwart Gottes, das Handeln Gottes, die Schulung Gottes, die Formung Gottes in meinem Leben nochmal verpasse. Auf keinen Fall mehr. Menschen, die durch solche Dinge durchgehen, durch solche Prüfungen hindurchkommen, selbst wenn sie dabei auf die Nase fallen oder vielleicht sogar manchmal gerade, wenn sie dabei auf die Nase fallen, nicht, dass wir das mit Absicht versuchen jetzt, aber es kommt ja trotzdem mal vor, kommen wir da raus und merken, wenn Gott uns dann wieder da Gott uns dann wieder annimmt und aufnimmt, diese Gnade, die er uns schenkt, eine neue Hingabe zu sagen, mit mir kann er trotzdem noch was anfangen. Das will ich nicht verpassen. Ich will nicht nochmal in so eine Situation kommen. Obwohl es sein kann, dass nochmal Dinge vielleicht nicht im selben Lebensbereich, aber in einem Lebensbereich nochmal passieren. Aber es gibt uns neues Herz, neue Verbindung zu Jesus. Und Jesus kündigt dann ja in diesem Zuge auch noch an, dass er sagt, wenn du umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also es dient sogar auch noch dazu, anderen zu helfen, an Jesus dran zu bleiben und mit ihm zu gehen. Christ sein und Jesus zu folgen, heißt nicht, dass uns nichts mehr passieren kann und wir keine Fehler mehr machen. Bei aller Hingabe und aller Überzeugung, die wir hoffentlich auch jetzt schon mitbringen, vielleicht an der Stelle auch noch einmal, wenn es um Christen, verfolgte Christen geht, bin ich über die Jahrzehnte immer mal wieder gefragt worden, wie ist denn das? Viele sagen, ich kann mir nicht vorstellen, ob ich das aushalten würde, was die verfolgten Christen aushalten, an Schmerzen, Folter, Gefängnis und so weiter. Ob ich da nicht doch sagen würde, nein, zu diesem Jesus gehöre ich nicht. Und ich persönlich gehöre zu den Leuten, die dann immer sagen, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren werde, aber ich wünsche mir so von Herzen, dass ich an dem Tag dranbleiben kann und treu bleiben kann. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Genug Beispiele aus meinem eigenen Leben, wo ich mir vorgenommen habe und es nicht geschafft habe in kleineren Dingen, haben mich gelehrt, mich nicht auf meine eigene Kraft zu verlassen. Und auch die Beispiele anderer Christengeschichten, die ich gelesen oder gehört habe, die es nicht geschafft haben, Gott in manchen Lebensbereichen treu zu sein, die lehren mich, dass auch ich davor nicht gefeit bin. Aber deshalb kann ich ja trotzdem mit einer Aussage von Hingabe und von Vertrauen mich auf den Weg machen und sagen, es ist mein sehnlichster Herzenswunsch, dass ich an diesem Tag durchhalten und dranbleiben werde. Und ich denke, so können wir ein Stück lernen, eine gute Mischung daraus zu halten, uns nicht für stolz zu halten, schaffe ich auf jeden Fall. Aber ich weiß gar nicht, was die da haben alle da. Ne? Das bisschen Verfolgung sollen sich mal nicht so anstellen. Ja, also sie haben vielleicht ein bisschen schwaches Gemüt, aber ich bin ja nicht so. Das ist schon der erste Schritt, ein großer Schritt in die falsche Richtung. Das provoziert wahrscheinlich die Versuchung nur noch umso mehr. Aber auch nicht zu sagen, ach, ich weiß nicht, und wahrscheinlich falle ich dann sowieso vom Glauben ab und so kann ich Gott ja nicht gefallen. Und ist auch nicht der richtige Weg. Sondern sagen zu können, Herr, ich weiß nicht, was ich kann. Ich weiß, dass ich schwach bin. Ich bete um deine Gnade und deine Hilfe, dass du mich durchträgst. Und wenn ich doch auf die Nase falle, dann bitte schenk mir die Gnade, meinen Glauben nicht zu verlieren. Und das ist das, wofür Jesus gebetet hat, dass Petrus seinen Glauben nicht verliert. Und er hat ihn nicht verloren, weil Jesus wieder den Schritt auf ihn zugemacht hat und gesagt hat, ich liebe dich, ich will dich, ich kann dich gebrauchen. Also ich weiß nicht, ob du gerade in so einer Situation bist, wo du denkst, du liegst am Boden und Gott kann mit dir nichts mehr anfangen. Oder ob du gerade auf der Höhe bist, wo du denkst, ach, ich falle sowieso nicht so schnell auf die Nase. Das für andere, der Tag kommt schneller, als man gucken kann. Wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle, sagt uns das Wort Gottes. Und wer gefallen ist, der sehe zu, dass er wieder aufsteht, weil Gott dir die Hand reicht. Amen. Wow, jetzt ist gleich ganz dunkel. Soll ich das Licht hier auch noch ausmachen? Könnt ihr noch was sehen? Ihr könnt mich sehen, ne? Das ist nicht so wichtig. Lass uns mal die Augen schließen, damit wir Jesus sehen können. Das ist viel wichtiger an so einer Stelle. Herr Jesus, ich bete darum, dass du unsere geistlichen Augen immer wieder berührst, damit wir dich sehen können. Wir wollen lernen, Herr. Wir wollen auch lernen aus deinem Wort, Herr. Und eigentlich ist das Ding mit Petrus, vielleicht auch mit Judas daneben, Judas Iskariot, so die größten Fehlschläge, die wir in deinem Wort finden. Menschen, die mit dir gegangen sind, die dir gefolgt sind. Und der eine, der nicht wieder aufgestanden ist, sondern sein Leben beendet hat, weil er es nicht ausgehalten hat. Und der andere, der wieder aufsteht, weil er entdeckt, dass du Gnade für ihn hast. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir wieder aufstehen dürfen. Und ich bitte um Gnade, Herr, dass wir daraus lernen, wenn wir fallen, dass wir lernen, dass wir es alleine nicht können. Nicht die Tricks und Kniffe, wie wir den Fehler das nächste Mal vermeiden können, sondern die Nähe zu dir und die Gnade, die wir empfangen, die uns frei macht, das nächste Mal eine bessere Entscheidung zu treffen. Stärke unser Herz, Herr, damit wir dir treu sein können. Wir wollen dir folgen, wir wollen dir dienen. Wir wollen mit unserem Handeln, unserem Reden, unserem Denken, unserer Liebe zu dir Ausdruck verleihen. Ja, ich bin so dankbar, dass du bei alledem auch unsere Schwachheiten kennst und uns trotzdem liebst, uns hilfst und für uns bist. Dir sei alle Ehre, Herr. Du bist ein fantastischer Gott. Amen.